Die Bibel ist Gottes Wort. Sie ist wie ein Liebesbrief Gottes an uns Menschen. So viel ist klar. Darüber haben wir letzte Woche schon nachgedacht. Und wer sich da nicht so ganz sicher ist, kann die Predigt von letzter Woche einfach nochmal anhören. Aber gerade weil die Bibel Gottes Wort ist, ist es für uns sinnvoll und wichtig, sie auch wirklich zu lesen und daraus zu lernen. Denn wie wir gesehen haben, gilt für die Bibel das, was in 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17 steht. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Durch die Schrift bereitet Gott uns umfassend vor und rüstet uns aus für alles, was wir nach seinem Willen tun sollen. Gott will uns durch sein Wort ermutigen und verändern. Er hat uns die Bibel als Leitlinie für unser Leben gegeben. Und deshalb sollten wir nach dem handeln, was wir in der Bibel lesen. Aber ganz ehrlich, nicht alles, was ich in der Bibel lese, gefällt mir. Es gibt Themen, bei denen ich immer wieder überlege, ob man sie nicht auch anders verstehen oder anders auslegen könnte, weil mir nicht gefällt, was ich da lese. Oder weil ich es einfach nicht verstehe. Und glaubt mir, ich bin kreativ bei sowas. Aber muss mir und der Bibel gegenüber auch immer irgendwie ein bisschen ehrlich bleiben. Und bisher habe ich bei einigen Fragen keine andere ehrliche Erklärung gefunden als das, was da steht. Und das werde ich wohl auch nie. Egal, wie sehr ich auch danach suche. Und trotzdem ist die Bibel für mich meine Richtschnur. Auch in dem, was ich nicht verstehe. Auch in dem, was mir nicht gefällt. Denn hör mal jetzt ganz genau zu. Gottes Plan für dein Leben ist besser als dein eigener Plan. Gottes Plan für dein Leben ist besser als dein eigener Plan. Und er hat dir die Bibel gegeben, damit du seinen Plan befolgst. Wenn du also irgendeine Entscheidung zu treffen hast, frag dich, was sagt die Bibel dazu? Und dann entscheide dich entsprechend. Denn sie ist Gottes Wort und was da drin steht, ist wahr, richtig und gut. Auch wenn du es nicht verstehst oder es dir nicht gefällt. Gott hat das Beste für dich im Sinn, mit allem, was er dir hat aufschreiben lassen. Das ist einer der Gründe, warum ich euch ermutigt habe, in diesem Jahr das Neue Testament durchzulesen. Und ich freue mich sehr, dass so viele von euch mitmachen. Die Bibel ist Gottes Wort. Und wenn Gott uns einen zugegebenermaßen etwas langen Brief schreibt, dann tun wir gut daran, ihn auch zu lesen. Wer beim Bibelleseplan mitmacht und auf dem aktuellen Stand ist, hat gestern die Apostelgeschichte zu Ende gelesen. Und für die, die nicht auf dem Laufenden sind, ich habe euch doch letzte Woche gesagt, dass ihr bis heute nachholen sollt, stimmt's? Nein, im Ernst, lest weiter. Lest weiter, gebt nicht auf. Auch wenn ihr ein bisschen hinterherhinkt, gebt nicht auf, es wird sich für euch lohnen, ganz bestimmt. Die Apostelgeschichte haben wir gerade gelesen. Wir haben also gelesen, wie sich die Verbreitung des Evangeliums in den ersten Jahren nach Jesu irdischem Wirken abgespielt hat. Oder zumindest einen Teil davon haben wir gelesen. Denn wir müssen uns bei all dem immer wieder vor Augen halten, dass nicht nur Petrus und Paulus missioniert haben. Auch die anderen Jünger waren nicht tatenlos. Nur haben wir leider nicht so einen ausführlichen Bericht über deren Wirken. Aber da lief noch viel, viel mehr als das, was wir in der Bibel lesen können. Aber wie gesagt, ich hoffe, ihr seid beim Lesen alle auf dem Laufenden. Denn heute beginnen wir mit der Bibellese mit dem Markus-Evangelium. Und heute werde ich euch einen Teil eures Tagespensums abnehmen. Ich werde euch nämlich den Text vorlesen und darüber predigen. Verzeiht mir aber bitte, dass ich nicht den ganzen Tagesabschnitt nehme. Das würde zeitlich einfach nicht passen. Und stattdessen konzentriere ich mich heute lieber nur auf einen Teil des Textes, den ihr heute lesen dürft. Und so beginnen wir bei Markus 1, Vers 1. Und dort steht: So beginnt die gute Botschaft von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Das war's. Mehr kann ich euch heute leider nicht abnehmen. Aber den Rest, den werdet ihr dann sicher selbst schaffen, ist ja jetzt nicht mehr ganz so viel. Ich möchte mich dagegen heute mit euch zusammen auf diesen einen Vers konzentrieren und danach einige der einzigartigen Elemente des Markus-Evangeliums herausarbeiten. Also für diejenigen, die beim Bibelleseplan mitmachen, ist das heute also ein sehr guter Einstieg in den Text, der euch die nächsten Tage begleiten wird. Und für diejenigen, die nicht beim Bibellesen mitmachen, ist es hoffentlich ein guter Grund, das Markus-Evangelium trotzdem einfach mal zu lesen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Also, der Beginn der guten Botschaft. Zunächst fällt auf, dass Markus mit dem Beginn des öffentlichen Wirkens Jesu beginnt. Im Gegensatz zu Matthäus oder Lukas, die mit der Geburt Jesu beginnen. Der Begriff Beginn bezeichnet natürlich zunächst ganz banal den Beginn von etwas, also beispielsweise den Anfang einer Straße. Oder in diesem Fall den Anfang des Buches, das Markus geschrieben hat, ganz am Anfang. Aber Beginn kann sich auch auf den Beginn einer Bewegung beziehen. Denn genau das ist es, was Markus in seinem Bericht hier schreibt. Er berichtet uns vom Beginn der Christenbewegung und beschreibt damit, wie diese Bewegung entstanden ist, die schließlich die ganze Welt verändert hat. Das Wort Beginn kann sich aber auch auf den Ursprung von etwas beziehen. Und auch das beschreibt Markus in seinem Evangelium. Wir müssen uns nämlich darüber im Klaren sein, dass Jesus vor allen Dingen da war und dass er der Ursprung von allem ist. Das sehen wir in Kolosser 1, Vers 16 und 17, wo Paulus schreibt: Durch ihn, durch Jesus, hat Gott alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Er machte alles, was wir sehen und das, was wir nicht sehen können, ob Könige, Reiche, Herrscher oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Er war da, noch bevor alles andere begann, und er hält die ganze Schöpfung zusammen. Drei verschiedene Bedeutungen des Wortes Beginn. Und ich denke, alle drei Varianten passen hier. Markus 1, Vers 1 ist der Beginn des Textes, den Markus uns geschrieben hat. Es ist also der Anfang seines Buches, in dem er über die gute Botschaft schreibt. Markus 1, Vers 1 beschreibt aber auch den Beginn einer Bewegung, nämlich den Beginn der Verkündigung der guten Botschaft. Und gleichzeitig beschreibt Markus 1, Vers 1 den Ursprung dieser guten Botschaft, den wir nämlich nur in der Person finden können, von der er auch in diesem Vers schreibt, Jesus Christus. Aber was ist das, worauf er gleich zu Beginn seines Textes hinweist? Was ist die gute Botschaft? Nun, das Wort, das dort für gute Botschaft steht, ist das Wort Evangelium. Es bezeichnet eine gute Nachricht, die gute Nachricht, dass Gott durch das Leben, den Tod und die Auferstehung Jesu allen Menschen die Rettung ermöglicht hat. Das ist die gute Botschaft. Die Verwendung dieses Wortes wird die Leser aber in mindestens zweierlei Hinsicht überrascht haben oder an etwas erinnert haben. Denn im Gegensatz zu uns kannten die Leute damals das Wort schon. Wer jüdischer Herkunft war oder zumindest das Alte Testament einigermaßen kannte, wird dabei an einen Vers wie Jesaja 52, Vers 7 gedacht haben. Da geht es um das Kommen Gottes zu seinem Volk, das im Exil war. Und wir lesen dort: Wie schön klingen die Schritte dessen auf den Bergen, der eine gute Botschaft von Freude und Frieden und Rettung bringt, der zu Zion sagt: Dein Gott ist König. Die gute Botschaft ist also, dein Gott ist König. Und er kommt. Dein Gott ist König und er kommt. Und diejenigen, die eher aus dem römischen Umfeld stammten, die verbanden mit Evangelium ein wichtiges Ereignis, das die Weltgeschichte verändern sollte. Also so etwas wie die Geburt eines Erben des Kaisers. In einer alten Inschrift heißt es, der Geburtstag des Augustus war für die Welt der Beginn der guten Botschaft, die durch ihn zu den Menschen kam, haben die Römer über Kaiser Augustus gesagt. Evangelium war also ein mächtiges Wort, mit dem die Menschen damals große Erwartungen verbanden. Und haben wir dann hier vielleicht doch die Weihnachtsgeschichte nach Markus? Kurz, aber prägnant. Ein König kommt, ein Erbe wird geboren, eine weltverändernde Nachricht, die die Herrschaft Gottes ankündigt. Weihnachten, oder? Also beginnt er doch mit der Weihnachtsgeschichte. Aber der Begriff Evangelium war nicht nur ein mächtiges Wort, sondern wurde im Lauf der Kirchengeschichte nach und nach auch zu einer literarischen Gattung. Deshalb haben wir in unserem Neuen Testament ja schließlich auch 4 Evangelien. Und jetzt muss ich euch sagen, das ist eigentlich Quatsch. Es ist einfach nicht so ganz richtig. Denn in Wahrheit gibt es nur ein Evangelium von und über Jesus Christus. Besser wäre es zu sagen, wir haben 4 einzelne Berichte über die gute Botschaft. Insofern ist es eigentlich nicht das Markus-Evangelium, sondern die gute Nachricht über Jesus Christus, wie Markus sie aufgeschrieben hat. Aber das klingt irgendwie ein bisschen blöd und ist auch ein bisschen lang. Deshalb bleiben wir mal bei Markus-Evangelium. Aber wir können Folgendes festhalten. Die gute Botschaft, von der Markus hier schreibt, ist die Rettungstat, die Jesus durch seinen Tod und seine Auferstehung für uns vollbracht hat. So wie es die Juden erwartet haben, hat es etwas mit dem Kommen des Königs zu tun, der Freude, Frieden und Rettung bringt. Und so wie es die Römer erwartet haben, war es ein Ereignis, das die Weltgeschichte veränderte, nämlich die Geburt des neuen Herrschers. Markus verschwendet wenig Zeit darauf, die Hauptperson seines Buches vorzustellen oder zu beschreiben. Im Grunde beseitigt er alle Unklarheiten, indem er mit nur 4 Worten die Identität einer ganz bestimmten Person beschreibt. Jesus Christus, Sohn Gottes. Jesus Christus, Sohn Gottes. Mehr braucht Markus nicht, um klarzustellen, worum es geht. Er beginnt dabei mit der Person selbst, Jesus. Das ist sein Vorname, der im Hebräischen Jeshua lautet. Er bedeutet so viel wie Jahwe ist Rettung. Und daher sagte der Engel des Herrn in Matthäus 1, Vers 21 auch zu Josef, sie wird einen Sohn zur Welt bringen, also Maria, du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien oder wörtlich retten. Denn er wird sein Volk von allen Sünden retten. Sein Name ist damit also direkt eine Beschreibung seiner Mission. Jahwe ist Rettung. Weiter geht's mit der Beschreibung seiner Identität. Christus. Jetzt muss ich mal wieder klarstellen, dass Christus nicht Jesu Nachname war. Wir haben das immer wieder so im Kopf, aber das stimmt einfach nicht. Christus war nicht sein Nachname. Jesu Nachname war wohl eher Ben-Josef, weil Josef sein weltlicher Vater war. Alternativ käme als Nachname auch die etwas gehässige Variante von Nazareth in Frage, weil Jesus zeitlebens der Makel des unehelichen Sohnes anhaftete und solche Leute wurden nach dem Geburtsort oder dem Wohnort benannt. Und Jesus von Nazareth ist letztlich auch das, was wir an einigen Stellen in der Bibel lesen. Also das war eher sein Nachname. Christus dagegen war kein Nachname, sondern ein Titel. Das ist die griechische Form des Hebräischen Messias. Und so, das bedeutet so viel wie Gesalbter. Oder, besser gesagt, der Gesalbte, auf den die Juden eigentlich schon immer gewartet haben. Die Frage nach der Identität Jesu ist der Dreh- und Angelpunkt des ganzen Buches. In Markus 8, Vers 29, da heißt es, da fragte Jesus, und für wen haltet ihr mich? Petrus antwortete, du bist der Christus. Du bist der Messias. Du bist der Gesalbte, auf den wir schon seit Jahrhunderten warten. Alles, was vor diesem Christusbekenntnis steht, konzentriert sich eher auf Jesus als Diener. Die folgenden Verse stellen sein Wirken als Erlöser in den Mittelpunkt. Das ist gewissermaßen der thematische Mittelpunkt des Buches und der Mittelpunkt unseres Lebens. Petrus bekennt sich zu Jesus als dem Christus. Hast du das auch schon getan? Das ist eine ganz wichtige Frage. Jesus ist der gesalbte Retter, den Gott schon lange angekündigt hat. Und dann beschreibt Markus schließlich in seinem ersten Vers auch noch direkt Jesu Macht, Sohn Gottes. Diese kühne Identifizierung drückt den vollen göttlichen Status Jesu aus. Seht euch mal an, was in Markus 1, Vers 11 bei der Taufe Jesu geschah. Da heißt es, und aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich große Freude. Du bist mein Sohn, sagt Gott. Und dann, aber nicht nur Gott bezeugt das. In Markus 3, Vers 11, da lesen wir, dass die Dämonen ihn sahen und Bescheid wussten. Sie fielen vor ihm nieder und schrien, du bist der Sohn Gottes. Die Dämonen wissen das. Und dann haben wir auch noch das Zeugnis des römischen Hauptmanns in Markus 15, Vers 39. Während das Bekenntnis des Petrus gewissermaßen der Wendepunkt des Buches ist, ist die Erklärung dieses Soldaten in gewissem Sinne der Höhepunkt. Da heißt es nämlich, der römische Hauptmann, der dem Kreuz gegenüberstand und mit angesehen hatte, wie Jesus gestorben war, rief aus, ja, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Markus macht von Anfang an klar, wer Jesus ist. Er ist der Christus, der Sohn Gottes. Sein Name verweist unmittelbar auf seine Mission, die Menschen von ihren Sünden zu retten. Christus zeigt, dass er der von den Juden erwartete Messias ist, der Gesalbte Gottes. Und Sohn Gottes zeigt eine göttliche Macht, die von Gott, den Dämonen und den Worten des römischen Hauptmanns bestätigt wird. Und jetzt habe ich eine richtig schöne Nachricht für euch. Von diesem Jesus Christus, dem Sohn Gottes, dürft ihr die nächsten Tage lesen, was er auf der Erde getan hat. Ist doch wunderbar, oder? Lest das Markus-Evangelium. Aber wie gesagt, ich möchte die Zeit heute nicht nur nutzen, um über den ersten Vers des Buchs zu sprechen. Ich möchte euch vielmehr einige Informationen über das ganze Buch geben. Und ich beginne mit ein paar Informationen über den Verfasser. Er hieß mit vollem Namen Johannes Markus. Johannes war sein hebräischer Name, der Gott ist gnädig bedeutet. Markus hingegen war sein römischer Name und verweist auf den römischen Kriegsgott Mars. Irgendwie interessant zu sehen, dass Gott gnädig ist, während der römische Götze auf Krieg aus ist, oder? Das ist schon ein Unterschied. Ich vermute übrigens, der Grund, weshalb er uns trotzdem als Markus bekannt geworden ist, liegt zumindest teilweise darin, dass wir ihn vom anderen Johannes unterscheiden können. Sonst hätten wir ja zwei Johannes-Evangelien und wüssten gar nicht, was wir damit anfangen sollen. Der Name seiner Mutter war Maria. Keine Ahnung, wie viele Marien es jetzt in der Bibel gibt. Sie hieß jedenfalls auch Maria. Und sie besaß offensichtlich ein großes Haus in Jerusalem. Von seinem Vater wissen wir nichts. Obwohl Markus nicht zu den 12 Jüngern gehörte, lernte er Jesus schon früh kennen. Petrus führte ihn wohl zum Glauben und förderte ihn später auch. In 1. Petrus 5, Vers 13 nennt Petrus Markus sogar seinen Sohn. Natürlich im geistlichen Sinne, würde ich sagen. Papias von Hierapolis, der etwa zwischen 60 und 130 nach Christus lebte, berichtet, dass Markus der Übersetzer des Petrus war und die Lehren des Petrus genau niedergeschrieben hat. So gesehen könnten wir also beinahe sagen, dass es sich hierbei gewissermaßen um das Petrus-Evangelium handelt, das von Markus aufgeschrieben wurde. Markus hat die Worte des Petrus aufgeschrieben. In Markus' Leben gab es zwei erwähnenswerte Höhepunkte. Oder wohl eher Tiefpunkte, die uns in der Bibel überliefert werden. Zum einen floh er, als Jesus gefangen genommen wurde. Ist jetzt noch nicht so außergewöhnlich, das haben mehrere gemacht. In der Nacht vor der Kreuzigung Jesu finden wir in Markus 14, Vers 51 und 52 einen höchstwahrscheinlich autobiografischen Kommentar. Und dort heißt es: Ein junger Mann, nur mit einem Leinenhemd bekleidet, schlich hinterher. Als die Männer auch ihn zu fassen versuchten, rissen sie ihm das Hemd vom Leib, doch er entkam ihnen und lief nackt davon. Wenn ich ein Buch schreiben würde, würde ich das weglassen. Aber während Petrus Jesus verleugnete, ließ Markus Jesus im Stich. Zum anderen ließ er Paulus im Stich. Er ließ auch Paulus im Stich. Viele Jahre später nahmen der Apostel Paulus und Barnabas Markus nämlich mit auf eine längere Missionsreise. In Apostelgeschichte 13, Vers 5 wird Markus als Assistent oder Helfer, Gehilfe bezeichnet. Als die Reise ungemütlich wurde, gab Markus auf und kehrte in Apostelgeschichte 13, Vers 13 nach Hause zurück. Das führte später zu einem Konflikt zwischen Paulus und Barnabas. Barnabas wollte ihm nämlich eine zweite Chance geben. Paulus war nicht dazu bereit. Und so trennten sich Paulus und Barnabas. Aber das habt ihr ja vor gar nicht allzu langer Zeit in der Apostelgeschichte gelesen. Wichtig ist, dass Paulus sich später wieder beruhigt hat und schließlich auch in der Lage war, Markus zu vergeben. Das haben wir in der Apostelgeschichte noch nicht gelesen, aber ich finde es ganz wichtig. Seht euch in dem Zusammenhang einfach mal diese schöne und ermutigende Aussage von Paulus in 2. Timotheus 4, Vers 11 an. Da sagt er nämlich, oder schreibt er: Bringe Markus mit, wenn du kommst, denn er wird mir bei meinem Dienst nützlich sein. Finde ich einfach einen schönen Abschluss dieses Streits, den es gab. Also Markus floh und knickte ein. Aber durch Gottes Treue stand er wieder auf und wurde ein treuer und nützlicher Diener Gottes. Ich finde das ermutigend. Ich finde es enorm ermutigend, dass Markus geflohen ist und auch Petrus versagt hat. Aber trotzdem haben beide ihre Mission wieder aufgenommen. Und wir sehen dabei einfach, Gott gibt zweite Chancen. Finde ich ganz wichtig. Gott gibt zweite Chancen, denn er ist gnädig, wie uns der Name Johannes ja mitteilt. Seid ihr nicht auch froh, dass unser Versagen in der Vergangenheit uns nicht disqualifiziert? Es disqualifiziert uns nicht, Christus nachzufolgen, denn Gott gibt zweite Chancen, denn er ist gnädig. Jetzt wissen wir also ein bisschen was über Markus als Person. Als nächstes werden wir uns mit dem Zweck beschäftigen, den er mit seinem Bericht verfolgte. Werdet ihr manchmal wütend, wenn ihr daran denkt, was in unserer Kultur so passiert? Deprimiert? Bekommt ihr Angst, wenn ihr seht, wie das Christentum in unserer Gesellschaft immer mehr an den Rand gedrängt wird? Etwas ganz Ähnliches, aber noch viel Schlimmeres ist den Jüngern Jesu im ersten Jahrhundert widerfahren. Rom wurde von einem großen Brand heimgesucht, möglicherweise von Kaiser Nero absichtlich gelegt. Aber anstatt die Angelegenheit wirklich zu untersuchen, beschuldigten die Römer die Christen. Die Verfolgung begann und die Lage der Gläubigen wurde sehr prekär. In diese Situation hinein schrieb Markus. Er ermutigte die Christen, Jesus trotzdem treu zu bleiben. Egal, wie schwer es ist. Man könnte auch sagen, er forderte sie auf, zu tun, was immer nötig ist. Er forderte sie auf, an Jesus festzuhalten. Sie mussten daran erinnert werden, dass Gott durch ihr Zeugnis wirkt, auch wenn die Welt aus den Fugen zu geraten drohte. Genauso sind auch wir aufgerufen, in einer zunehmend feindlichen Umwelt ein heiliges Leben zu führen. Auch wenn wir wütend und ängstlich werden, sollen wir den Menschen um uns herum weiterhin dienen, wie Jesus es getan hat. Während unsere Gesellschaft immer gottloser wird, wird der Preis für die Treue zu Jesus immer höher. Aber es lohnt sich. Das Markus-Evangelium lässt sich in etwa 90 Minuten durchlesen. Probiert's aus. Sagt mir hinterher, wie lange ihr gebraucht habt. Aber das Markus-Evangelium ist nicht nur das kürzeste von diesen vier Evangelien. Es weist auch einige Besonderheiten auf, die ihr entdecken werdet, wenn ihr in den nächsten Tagen nicht nur fleißig lest, sondern auch gut aufpasst. Das Markus-Evangelium ist ein idealer Einstieg in den christlichen Glauben. Wenn die Bibelübersetzer von Wycliffe das Neue Testament in andere Sprachen übertragen, beginnen sie oft bewusst mit dem Markus-Evangelium, weil es so kurz ist und weil es eine klare Botschaft hat. Übrigens, auch wenn du erst seit kurzem gläubig bist, oder vielleicht noch gar nicht, ist Markus ein wunderbares Buch zum Lesen. Ich möchte euch jetzt gerne ein paar Besonderheiten davon zeigen, weil uns das auch sehr vieles über Jesus lehrt. Erstens wird deutlich, dass Markus sich mehr auf die Taten Jesu konzentriert und weniger auf seine Worte. Finde ich interessant. Markus berichtet von 19 Wundern, aber nur von 4 Gleichnissen. Und interessanterweise hat jedes dieser Gleichnisse den Dienst als Hauptthema. Was tun? Zweitens ist die Sprache, die Markus verwendet, sehr emotional und oft auch recht abrupt. In Markus 8, Vers 12 lesen wir, dass Jesus seufzte. In Markus 6, Vers 34, dass er Mitleid mit ihnen hatte. In Markus 6, Vers 6 lesen wir, er wunderte sich über ihren Unglauben. Und in Markus 3, Vers 5 sah er einige Pharisäer zornig und erschüttert an. Gleichzeitig lesen wir in Markus 10, Vers 21, als er den reichen Jüngling sah, da sah Jesus den Mann voller Liebe an. Wie gesagt, sehr gefühlsbetont und emotional. Wir sehen auch, dass die Menschen sehr heftig auf Jesus reagierten. Mehr als 15 Menschen entschieden sich im Lauf des Markus-Evangeliums, Jesus nachzufolgen, nachdem sie ihm vom Angesicht zu Angesicht begegnet waren. Die Menschen waren Jesus gegenüber nie passiv oder gelangweilt. Man konnte ihn nicht einfach ignorieren. Er machte die Menschen entweder wütend oder fassungslos, erstaunt oder ehrfürchtig. Sie bekämpften ihn oder sie vertrauten ihm. Gleichgültigkeit gab es nicht. Und so ist es heute auch. Du kannst ihn ablehnen oder du kannst ihn annehmen. Einen Mittelweg gibt es nicht. Du kannst ihn ablehnen oder du kannst ihn annehmen. Und glaub mir, annehmen ist die bessere Variante. Denn die große Frage ist, was ist deine Reaktion auf Jesus? Hast du dich entschieden, ihm nachzufolgen? Oder wie reagierst du auf das, was er für dich getan hat? Drittens nutzte Markus eine schnelle Sprache. Wir sehen das an der Verwendung von Wörtern wie sofort, unverzüglich oder gleich darauf, also je nach Übersetzung. Dieses Wort wird von Markus 42 Mal verwendet und vermittelt ein Gefühl von Lebendigkeit und Aufregung. Im Lukas-Evangelium, das viel länger ist, kommt sofort nur 7-mal vor. Wir sehen auch, dass 2/3 der Verse mit und beginnen. Also im Griechischen, in den Übersetzungen wahrscheinlich nicht. Um eben die Schnelligkeit zu vermitteln, mit der Jesus wirkte. Im Markus-Evangelium ist Jesus gewissermaßen ständig unterwegs. Er ist immer im Einsatz. Ist es nicht schön, das über Jesus zu hören? Er ist immer im Einsatz. Er ist immer bereit zu handeln. Auch heute. Viertens verwendet Markus über 150 Mal das historische Präsens. Ich weiß, Grammatik nervt. Im Original schreibt Markus nicht Jesus kam, sondern Jesus kommt. Bei Markus heißt es Jesus sagt, nicht Jesus sagte. Und Jesus heilt, nicht Jesus heilte. Jesus hat all diese Dinge in der Vergangenheit getan, aber er tut sie auch heute noch. Er rettete damals und er rettet heute. Tim Keller schreibt, Jesus ist nicht nur eine historische Figur, sondern eine lebendige Realität, die uns heute anspricht. Muss uns klar sein. Jesus hat nicht nur damals getan, er tut auch heute. Fünftens betont Markus den Preis der Nachfolge. Auch wenn die Jünger versagen. In Markus 8, Vers 34 lesen wir, wenn jemand mir nachfolgen will, sagte er, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Jesus ruft seine Jünger immer wieder zur völligen Hingabe auf. Aber wenn sie scheitern, steht er ihnen bei und ermahnt sie, ihre Mission wieder aufzunehmen. Von Zeit zu Zeit sehen wir, dass die Jünger Schwierigkeiten mit der Nachfolge und mit dem Vertrauen haben. Manchmal stellen sie Fragen und manchmal beklagen sie sich auch. So wie in Markus 4, Vers 38, da lesen wir, in ihrer Verzweiflung weckten sie ihn schließlich und riefen, Lehrer, macht es dir denn gar nichts aus, dass wir umkommen? Wir sehen hier die Jünger und sie sind wie wir, oder? Die Sache ist die, wir dürfen die Botschaft niemals verwässern. Randy Alcorn schreibt, Christus nachzufolgen bedeutet täglich sein Kreuz auf sich zu nehmen, was bedeutet immer wieder kleine Opfer zu bringen. Das klingt nicht schön. Und ich habe eben ja schon gesagt, das heißt auch manchmal, dass wir Sachen machen dürfen, weil wir sie machen sollen, weil wir sie in der Bibel lesen, weil sie von Gott kommen und wir sie vielleicht gar nicht so wirklich wollen. Aber wir sollen ihm nachfolgen. Es klingt nicht schön, aber seid ihr nicht auch froh, dass Jesus uns Gnade und Barmherzigkeit schenkt, wenn wir fallen? Wenn Gott einen Verleugner wie Petrus und einen Deserteur wie Markus gebrauchen kann, dann kann er auch unvollkommene Jünger wie dich und mich gebrauchen. Er gibt zweite Chancen. Sechstens ist das Markus-Evangelium ein Missionsbuch, extra für Nichtjuden. Markus lässt die Sprache weg, die jemand, der in Rom lebt, nicht verstehen würde. Er erklärt aramäische Wörter und jüdische Bräuche. Letztlich geht es Markus darum, die Botschaft des Evangeliums denen zugänglich zu machen, die bisher nichts damit zu tun hatten. Dasselbe müssen wir auch tun. Denn es ist so einfach für uns, uns nur auf uns selbst zu konzentrieren. Wir müssen uns daran erinnern, dass die Gemeinde gewissermaßen die einzige Organisation auf der Welt ist, die wirklich zum Nutzen ihrer Nichtmitglieder existiert. Heutige Gemeinden neigen leider dazu, ihre Sitzplatzkapazität zu zählen. Ich denke, ein besserer Maßstab wäre es, unsere Sendekapazität zu zählen. Der Bericht von Markus beginnt mit, so beginnt die gute Botschaft von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und der Bericht endet in Markus 16, Vers 15 und den folgenden Versen mit, geht in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die gute Botschaft. Das ist unser Job. Und siebtens konzentriert sich Markus auf die letzte Woche im irdischen Leben Jesu. Die Ereignisse um den Tod, das Begräbnis und die Auferstehung Jesu machen ungefähr 40% des Markus-Evangeliums aus. Eigentlich ist das Markus-Evangelium gewissermaßen eine Passionsgeschichte mit einer erweiterten Einleitung. Die letzte Woche im irdischen Leben Jesu nimmt fast so viel Platz ein wie die ersten 30 Jahre, weil es so wichtig ist. Jesu Tod war kein tragischer Unfall, sondern von Anfang an Teil des göttlichen Plans. Jesus ist unser selbstloser Diener und unser leidender Erlöser. Begonnen habe ich heute mit einer Erinnerung an 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Durch die Schrift bereitet Gott uns umfassend vor und rüstet uns aus für alles, was wir nach seinem Willen tun sollen. Das ist das Ziel des Wortes Gottes. Dr. Émile Victorieux war ein weltbekannter Gelehrter und der klassischen Literatur. Haben wir wahrscheinlich alle noch nie was von gehört, aber klassische Literatur halt. Zeitlebens war er Agnostiker. Am Ende seiner Karriere wurde er von einem Verleger gebeten, die Evangelien zu übersetzen. Das erregte Aufsehen. Die Leute fragten sich, wie ein agnostischer Altphilologe Matthäus, Markus, Lukas und Johannes übersetzen könne. Als Rieus Sohn davon erfuhr, reagierte er begeistert und sagte, es wird interessant sein zu sehen, was Vater aus den vier Evangelien macht. Dann hielt er einen Moment inne und fuhr schließlich fort, noch interessanter wird es sein zu sehen, was die vier Evangelien aus Vater machen. Und es dauerte nicht lange. Während er die Evangelien übersetzte, begegnete er Jesus und wurde ein überzeugter Christ. Seine Geschichte ist ein Zeugnis für die verändernde Kraft des Wortes Gottes. Denn genau das ist die Absicht des Wortes Gottes. Es will uns Gott näher bringen und uns verändern. Genau den Zweck verfolgt Markus auch mit seinem Evangelium. Was also lernen wir heute? Nun, das Markus-Evangelium ist eine kraftvolle Darstellung des Wirkens Gottes oder des Wirkens Jesu, die uns herausfordert, seine Identität als Sohn Gottes und Retter der Welt zu erkennen und anzunehmen. Darum geht's. Markus stellt Jesus als den vor, der nicht nur das Evangelium bringt, sondern selbst die gute Botschaft ist. Sein Evangelium ermutigt uns, trotz aller Widerstände an unserem Glauben festzuhalten und Jesus treu nachzufolgen. Es zeigt, dass Gott uns nicht aufgibt, auch wenn wir versagt haben. Denn Gott ist gnädig. Aber letztlich bleibt die eine einzige zentrale Frage. Wie reagierst du auf Jesus und seine Botschaft? Wie reagierst du auf Jesus und seine Botschaft? Lasst uns an ihm festhalten, unser Vertrauen auf ihn setzen und mit Freude die gute Botschaft weitergeben. Amen. Ich würde gerne beten und ihr dürft dazu gerne nochmal aufstehen. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns die Bibel gegeben hast, dass wir darin lesen dürfen und dass wir darin lesen dürfen, was du für uns getan hast, wie du deinen Sohn zu uns auf die Erde gesandt hast, damit wir gerettet werden können, damit wir Vergebung von unserer Schuld bekommen können, damit wir das Versprechen der Ewigkeit, des ewigen Lebens bei dir bekommen können. Ich danke dir für all das, was du getan hast. Und ich danke dir dafür, dass du uns darüber hinaus auch noch die Bibel gegeben hast, damit wir für heute, für unsere heutigen Probleme und Schwierigkeiten, für unsere heutigen Entscheidungen Wegweisung bekommen können. Ich danke dir dafür, dass du uns diesen riesengroßen Liebesbrief geschrieben hast, in dem du uns deine Liebe erweist. Und ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, unser Leben wirklich voll und ganz nach dir und nach deinem Plan zu richten und Tag für Tag die Nähe zu dir zu suchen. Amen.